Radio Prag International. Nachrichten.
Ein schweres Zugunglück in Westböhmen hat 3 Tote und viele Verletzte gefordert. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stagniert. Bei Olympia haben sich beide tschechischen Speerwerfer fürs Finale qualifiziert. Bei einem Zugunglück nahe Dommerschlitze auf der Hauptstrecke zwischen Böhmen und Bayern sind 3 Menschen gestorben. Mindestens 5 weitere schweben in Lebensgefahr. Bei den Toten handle es sich um die beiden Lokführer und eine Reisende, berichteten tschechische Medien. Mehrere Dutzend Menschen wurden nicht lebensbedrohlich verletzt. Den Berichten nach stießen ein Expresszug auf dem Weg von München nach Pilsen und ein Nahverkehrszug nach Dommerschlitze frontal zusammen. Die Bahnstrecke ist seitdem gesperrt. Laut den tschechischen Bahnen ereignete sich das Unglück gegen 8 Uhr morgens zwischen den Bahnhöfen Dommerschlitze und Milavce. Wahrscheinlich habe der Expresszug aus München ein Haltesignal überfahren, sagte Verkehrsminister Karel Havlíček. Der genaue Unfallhergang wird aber noch ermittelt. Insgesamt 11 Rettungsteams seien im Einsatz, sagte ein Sprecher der tschechischen Feuerwehr. Sie werden von Kollegen aus Deutschland unterstützt. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Tschechien stagniert. Am Dienstag wurden 237 neue Fälle gemeldet. Das waren 16 weniger als vor einer Woche. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Auch die 7-Tage-Inzidenz ist fast gleichbleibend niedrig. In den vorangegangenen 5 Tagen hatte sie landesweit bei 11 Fällen auf 100.000 Einwohner gelegen. Am Dienstag sank sie auf 10 Fälle. In den tschechischen Krankenhäusern wurden 43 Menschen mit Covid-19 behandelt. 10 von ihnen mussten intensivmedizinisch versorgt werden. Tschechen haben im Juli für umgerechnet etwa 7,7 Millionen Euro Kryptowährungen gekauft. Das war mehr als doppelt so viel wie im Juli vergangenen Jahres, wie die führende Bitcoin-Verkaufsseite BitPlus bekannt gab. Seit Jahresbeginn wurden damit hierzulande über 138 Millionen Euro in unterschiedliche Kryptowährungen investiert. Am größten war das Interesse dabei an Bitcoin. Das Radiojournal, der Hauptnachrichtensender des tschechischen Rundfunks, hatte in der ersten Hälfte dieses Jahres die meisten Hörer hierzulande. Im Schnitt schalteten am Tag 900.000 Menschen diesen öffentlich-rechtlichen Kanal ein. Dies geht aus den aktuellen Daten hervor. An zweiter Stelle lag der Privatsender Impuls mit durchschnittlich 750.000 Hörern am Tag. Fast 83% der Tschechen haben in der ersten Jahreshälfte mindestens einmal pro Woche Radio gehört. Zum Sport. Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben beide tschechischen Speerwerfer das Finale erreicht. Jakub Wadlejch kam in der Qualifikation auf Rang 4, Vítězslav Veselý wurde 8., obwohl er die vorgegebene Weite fürs Finale verpasste. Beide können damit am Samstag um die Medaillen mitkämpfen. Wadlejch schleuderte im letzten Versuch der Qualifikation den Speer auf 84,93 Meter. Veselys Wurfgerät landete bei 83,04 Meter. Den Kampf um die Finalteilnahme gewann der Inder Nirej Chopra mit 68,65 Meter vor dem Deutschen Johannes Vetter. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Vor allem in der östlichen Landeshälfte sind gelegentlich Regenfälle möglich, teils auch ergiebige. Im Nordwesten örtliche Schauer und Gewitter. Gegen Abend lassen von Westen her die Niederschläge nach und die Wolken lockern auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 21 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Till Janze.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag International einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lisa Gerd. Zu Beginn der Sendung hören Sie das Tagesecho, und zwar mit diesen Themen. Tschechien liefert Impfstoff und Masken zur Bewältigung der Corona-Pandemie nach Tunesien. Außerdem erfahren Sie, welche Bilanz die Bürgerversammlung im Tornado-Gebiet in Südmähren zum Krisenmanagement zieht. Und in unserer Rubrik Schauplatz geht es heute um Hobbygärtner, ein neues Zuhause für Käfighühner und die Wiederbelebung von Brachflächen. Das ist das Konzept von Metrofarm. Mehr über die Gemeinschaftsgärten in Prag erfahren Sie von Daniela Honigmann. Viel Spaß beim Zuhören. Tunesien gehört zu den beliebten Urlaubszielen der Tschechen. Derzeit erlebt das nordafrikanische Land aber die bisher schlimmste Welle der Corona-Pandemie. Tschechien hat sich darum den Ländern angeschlossen, die den Tunesiern unter die Arme greifen. Martina Schneiberkova fasst zusammen.
Die Hilfsgüter aus Tschechien wurden im Hafen der tunesischen Hauptstadt ausgeladen. In der Lagerhalle kontrollierte der tschechische Botschafter in Tunesien, Jan Vecita, die Lieferung, um sie den Einheimischen übergeben zu können.
In den Kisten ist das von Tschechien zur Verfügung gestellte Material, das Tunesien bei der Bewältigung der gegenwärtigen Corona-Krise helfen soll. Die Lieferung enthält FFP2-Masken sowie chirurgische Masken.
Tschechien ist aktuell in der vorteilhaften Lage, anderen Ländern, die schlechter daran sind, helfen zu können. Der Diplomat:
Ich denke, dass die Tschechische Republik vor allem solidarisch sein sollte. Tunesien braucht Hilfe. Ich bin davon überzeugt, dass wir helfen müssen, wenn es uns die Umstände erlauben.
Die humanitäre Hilfe aus Tschechien nahm direkt in der Lagerhalle Ines Hiradi entgegen. Sie leitet die Abteilung für die internationale Zusammenarbeit im tunesischen Gesundheitsministerium.
Die Kampagne, mit der zur humanitären Hilfe für Tunesien aufgerufen wurde, begann im Juli. Eine Reihe von Ländern hat sich ihr angeschlossen. Wir sind ihnen in der schwierigen Zeit, in der Tunesien gegen die Verbreitung des Coronavirus kämpft, wirklich sehr dankbar.
Firadi nennt Hilfssendungen aus Europa, den USA und auch aus den arabischen Ländern als Beispiel.
Zahlreiche Länder haben uns im Rahmen des COVAX-Programms durch Lieferungen von Vakzinen geholfen. Tschechien gehört auch dazu. Dadurch beschleunigen wir die Durchimpfung der Bevölkerung. Gestern wurden während eines Tages 60.000 Dosen Impfstoff verabreicht. Mindestens mit einer Dosis geimpft sind 10% der Tunesier. Ab Sonntag ist die Altersgruppe 40+ dran und es werden neue Impfzentren eröffnet.
Tschechien hat sich im Rahmen des COVAX-Programms für Tunesien als eines seiner Zielländer entschieden. Dem Land kommen hunderttausende Dosen Impfstoff zu. Tunesien gilt derzeit wegen der Corona-Lage als ein Hochrisikogebiet. Könnte sich diese Einstufung des beliebten Urlaubsziels noch in diesem Jahr ändern? Dazu die Handelsrätin der tschechischen Botschaft in Tunesien, Klára Bednářová.
Die Zahlen der Infizierten scheinen zurückzugehen und Tunesien könnte das Allerschlimmste langsam hinter sich haben. Mit einer Bewertung der Lage müssen sich aber die Behörden in Tschechien beschäftigen. Wir werden hier vor Ort alles dafür tun, um Tunesien zu helfen. Eine ungefährliche Situation im Land bedeutet auch Sicherheit für tschechische Touristen.
Was den Rest der diesjährigen Touristensaison betrifft, herrscht in Tunesien eine leicht optimistische Meinung vor.
Ein Tornado hatte Ende Juni erhebliche Schäden in 5 südmährischen Gemeinden angerichtet und 6 Menschenleben gefordert. Gut 5 Wochen später wurde nun in einer Bürgerversammlung Bilanz gezogen. Kritik wurde laut an der Kommunikation von Seiten der Behörden oder auch an der Verteilung von Hilfsgeldern. Mehr dazu von Daniela Honigmann.
Für den anwesenden Leiter des Feuerwehrrettungsdienstes Jiří Pelikán gab es ausgiebigen Applaus. An die Bürgermeister und den Hauptmann des Kreises Südmähren, Jan Grollich, wandten sich die Besucher hingegen eher mit kritischen Anmerkungen und einer Menge offener Fragen. Mehrere Tage lang hätte er herauszufinden versucht, wohin er seine Container voller Schutt bringen könne, berichtet etwa dieser Mann. Er war einer von zahlreichen Anwohnern der Orte Hodonin, Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice und Hrušky, die am Dienstagabend die Gelegenheit wahrgenommen haben, mit ihren gewählten Vertretern kritische Bilanz zu ziehen zum Krisenmanagement der vergangenen Wochen. Der Tornado hatte am 24. Juni etwa 1200 Gebäude, teils so stark beschädigt, dass knapp 200 von ihnen abgerissen werden mussten. Der erste Schock über die einschneidenden Verluste scheint verarbeitet. Nun geht es um Detailfragen. Zum Thema Schutthalden informierte Grohlich über den aktuellen Stand.
Wir haben bereits eine Firma ausgewählt, die den Weiterbetrieb der Schutthalden übernimmt. Das heißt, wir müssen nun einen Schritt machen, ab wann diese Firma zuständig ist und nicht mehr die Armee, die bisher die Ablagerung dort kontrolliert hat.
Zur Sprache kam auch das unangebrachte Verhalten einiger freiwilliger Helfer, denen nächtliche Ruhestörung vorgeworfen wurde. Die Bürgermeisterin von Mikulčice, Marta Otahalova, hatte nach mehreren Vorfällen die örtliche Sporthalle als Unterkunft für die Ehrenamtlichen gesperrt. In den emotionalen Auseinandersetzungen über diesen Schritt bekam Otahalova sogar Drohnachrichten, für die sich die Absenderin aber inzwischen entschuldigt hat. Nicht nur in diesem Zusammenhang gab es bei der Versammlung Kritik an der mangelnden Kommunikation von Seiten der Behörden und auch der Einsatzkräfte. Der Chef der südmährischen Polizei, Leos Dregil, wehrte sich allerdings gegen die Verbreitung von Desinformationen. Die Anwohner mahnte er an, nicht allen Debatten zu glauben, die in den sozialen Netzwerken geführt werden.
Dort wird über Angelegenheiten geschrieben, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Es werden Bekanntmachungen diskutiert, die ganz anders lauteten oder die überhaupt nicht so herausgegeben wurden. Auf Facebook war auch die Rede von Strafanzeigen, die es in Wirklichkeit überhaupt nicht gab.
Auf eine praktische Ebene kam die Diskussion dann zurück, als es um die Wiederherstellung der zerstörten Friedhöfe ging. Damit wurde auch das Thema der Finanzhilfen angesprochen. Denn die Grabsteine, die wie Dominosteine umgestürzt sind, sollen die Anwohner offenbar auf eigene Kosten erneuern. Eine Teilnehmerin wandte ein, dass besonders ältere Menschen aber die nötigen sechsstelligen Kronenbeträge oft nicht zur Verfügung hätten. Kreishauptmann Grollich sagte zu, bei der Beantragung staatlicher Unterstützung zu helfen.
Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Hilfszahlungen könnten durchaus ein Problem sein, denn die Inhaber der Gräber sind Privatpersonen. Gelder gibt es aus zahlreichen Töpfen, aber nur für jeweils relativ kleine Beträge. Wir werden versuchen, etwas auszuhandeln. Bis zu einer Gesamtsumme von 10 Millionen Kronen könnten zum Beispiel die Gemeinden als Antragsteller fungieren.
Einige Teilnehmer der Versammlung zeigten sich zudem unzufrieden mit der Verteilung der gesammelten Spendengelder. Die Bürgermeister versprachen daraufhin, in der kommenden Woche über den weiteren Einsatz der Mittel zu entscheiden.
Sie hören Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks. Von Südmähren kommen wir jetzt nach Prag. Dort entstehen immer wieder neue Gemeinschaftsgärten. Auf diese Weise werden nicht nur Brachflächen wiederbelebt, sondern auch nachbarschaftliche Verhältnisse gepflegt. Einige der Hobbygärtner bieten ihr Obst und Gemüse auch zum Verkauf an und beleben den Lokal- und Biomarkt. Stadtteilverwaltungen unterstützen solche Projekte meist gern. Dies ist etwa der Fall bei der Metrofarm auf der Kaiserinsel im Norden von Prag. Dort wird nicht nur gepflanzt, sondern auch gebeutelten Käfighühnern ein neues Zuhause geboten. Koordinator Stepan Rieger hat Radio Prag International über das Gelände geführt. Hören Sie eine neue Ausgabe unseres Schauplatzes mit Daniela Honigmann.
Schauplatz.
Ertrage alle Freuden und Sorgen des Projektes Metrofarm, erklärt Stepan Žiha bei der Vorstellung. Den Gemeinschaftsgarten hat er vor gut 2 Jahren gegründet und schnell erfahren müssen, dass eine solche Initiative von unten schnell auch wieder von einem großen Player verdrängt werden kann.
Begonnen haben wir in Holešovice, nicht weit von hier entfernt, auf dem angeblich größten Brownfield in Prag, also einem ungenutzten Gelände. Dort ist unser Garten gewachsen. Im November mussten wir dann an einen neuen Ort umziehen, weil ein Immobilienprojektentwickler andere Absichten hatte mit dem Areal. Seitdem sind wir hier auf der Kaiserinsel auf einem Grundstück des Prager Magistrats.
na pozemku Magistrátu hlavního města Prahy.
Immer öfter unterstützen die Verwaltungen der einzelnen Stadtteile solche kollektiven Gärten. Iva Kotvova etwa, Verordnete im Rathaus des 4. Prager Stadtbezirkes, erläutert in einem Promovideo, dass den dortigen Nachbarschaftsinitiativen regelmäßig Pflanzerde zur Verfügung gestellt würde. Auch für die Metrofarm bedeutet der mehrjährige Mietvertrag mit dem Magistrat etwas mehr Sicherheit. Das heißt, dass nun in Ruhe angebaut und geerntet werden kann. Stepan Žiha schaut sogar schon in die Zukunft.
Je tady nějaký záměr magistrátu dlouhodobý?
Der Magistrat hat langfristige Absichten, nach denen in 6 Jahren an diesem Ort das Projekt Divoka Vltava umgesetzt werden soll. Dabei werden 2 Flussarme miteinander verbunden. Durch unseren Garten werden dann mehrere natürliche Bächlein fließen.
Diese zukunftsorientierten Pläne zeugen davon, dass sich das Konzept der Gemeinschaftsgärten in Prag durchgesetzt hat. Der erste wurde 2012 angelegt, ebenfalls im Stadtteil Hrleševice. Die Pioniere von Prazelenina betreiben auf ihrem Gelände inzwischen sogar eine Bauwagenbar und organisieren regelmäßig Kulturveranstaltungen. Die Idee an sich ist aber viel älter und stammt ursprünglich aus New York. In den 1970er Jahren eigneten sich die Bewohner sozial schwacher Viertel ungenutzte Flächen an und züchteten dort Nutzpflanzen zur Eigenversorgung. In Tschechien kann das gemeinschaftliche Gärtnern lose an die Tradition der Chalupa anknüpfen, also an die Wochenendhäuschen auf dem Lande, in die die Städter seit Jahrzehnten in ihrer freien Zeit entfliehen. Stepan Žiha verweist aber auch auf den klassischen Schrebergarten.
Es gibt da durchaus eine Verbindung. Allerdings kommt man in Kleingartenkolonien heute nicht so einfach rein. Es ist mit Sicherheit einfacher, sich bei uns für ein Beet anzumelden, sowohl finanziell als auch in der Frage der Entfernung.
Tatsächlich entstehen die Gemeinschaftsgärten in reiner Selbsthilfe. Žiha selbst war gerade drauf und dran, Prag zu verlassen und einen eigenen Bauernhof auf dem Land zu gründen, als sich die Möglichkeit für die Metrofarm ergab. Er fand es reizvoll, seinen Lebenstraum zunächst auf einer städtischen Brachfläche auszuprobieren. Und das mit allen Facetten, die auch ein eigener landwirtschaftlicher Betrieb mit sich bringt. Derzeit kommt Žiha selbst nämlich kaum zum Gärtnern. Er sei vielmehr voll beschäftigt mit der Koordination der einzelnen Mitglieder und bürokratischen Angelegenheiten, nehme dies aber mit Humor.
Solange sich kein Freiwilliger findet, der mir dies abnimmt, mache ich es gerne weiter. Bisher finde ich es sinnvoll und das Projekt wächst kontinuierlich weiter. Es gibt eben höhere Ziele und Prinzipien, für die sich diese Arbeit lohnt und für die man bereit sein sollte, sich durch etwas durchzubeißen, was vielleicht nicht so viel Spaß macht. Absprachen, Ämtergänge und Ähnliches.
Wenn sich also ein neuer Hobbygärtner anmeldet, schaut Žiha zunächst nach, ob es freie Beete gibt. Den Überblick behält der Koordinator bisher durch seine tägliche Anwesenheit vor Ort, ganz ohne Excel-Tabellen.
Im vergangenen Herbst und Winter sind die Beete schnell belegt worden. Daran ist positiv, dass ein großes Interesse erkennbar ist. Am liebsten hätte ich es natürlich, dass jeder hier etwas anbauen kann, der das möchte. Aber selbst dieses recht große Gelände lässt sich nicht unendlich ausweiten.
Findet sich aber ein freies Fleckchen, kann das Gärtnern für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von umgerechnet 51 Euro beginnen. Žiha, der während des Gesprächs immer wieder Leute grüßt oder ein Schwätzchen hält, kommt auf den Gemeinschaftsaspekt des Projektes zu sprechen.
Ein kommunaler Garten ist auch, so sagt es der Name, ein organisches Gebilde. Vieles hängt von den Menschen selbst ab. Worum sich jemand kümmert, das wächst und blüht hier dann auch. Eine zentrale Angelegenheit hingegen ist unser sogenanntes Produktionsfeld. Es hat etwa 750 Quadratmeter Fläche und dort bauen wir gemeinsam etwas an. Jeder, der sich an der Arbeit beteiligt, bekommt etwas von der Ernte ab und auch von den Erfahrungen von Wendy, die das Produktionsfeld koordiniert.
Die Bandbreite der angebauten Pflanzen im gesamten Garten ist groß und jedes Beet individuell gestaltet. Wer ein solches übernimmt, müsse sich zunächst gut überlegen, wie viel Zeit und Arbeit er in die Pflege investieren wolle, so Žiha.
Wenn man weiß, dass man sich nicht sehr häufig um das Beet kümmern kann, dann passt man dem die Auswahl der Pflanzen und damit die Art der Bewirtschaftung an. Wer nur selten im Jahr vorbeikommen will, der pflanzt zum Beispiel einen Busch oder Stauden an. Darum muss man sich nicht groß kümmern. Oder, und das probieren wir in diesem Jahr gerade auf dem Produktionsfeld aus, man baut Nutzpflanzen an wie Sonnenblumen, Kartoffeln, Mais, Rüben oder Erbsen. Diese müssen für gewöhnlich nicht extra gegossen werden.
Die Erträge, die nach der Aufteilung unter den Mitgliedern noch übrig bleiben, werden seit diesem Jahr offiziell verkauft. Wie zahlreiche andere Gemeinschaftsgärten auch, bietet das Team der Metrofarm Gemüsekisten an, die nach einer pauschalen Vorauszahlung regelmäßig geliefert werden. Žiha gefällt es am meisten, wenn die Abnehmer direkt zum Garten kommen und sehen, wie das Obst und Gemüse frisch geerntet wird. Zum Portfolio gehören auch Eier, die durch die Patenschaft für ein Huhn erworben werden können. Die meisten Tiere sind durch Abkauf aus der Käfighaltung befreit worden und haben nun auf der Kaiserinsel ein neues Zuhause mit viel Auslauf. Wer sich für knapp 10 Euro monatlich eines Huhns annimmt, kann diesem einen Namen geben und jeden Monat 20 Eier mit nach Hause nehmen. Für Nachschub im Pflanzenbereich sorgt die bereits erwähnte Wendy mit ihrem Kultivarium. In einem Folienzelt züchtet sie Setzlinge in Bioqualität, wofür sie sogar schon mit einem Wettbewerbspreis ausgezeichnet wurde. In eine ähnlich fachmännische Richtung soll es künftig mit dem gesamten Gemeinschaftsgarten gehen, erläutert Žiha.
Es gibt den Plan, das alles ab der kommenden Saison etwas professioneller aufzuziehen. Wir möchten, dass der Garten mindestens eine ganze Koordinatorenstelle und vielleicht auch einen Gärtner finanziert und regulär beschäftigt. Jemand sollte sich auch um die Weiterentwicklung des Projektes kümmern, das ist unser Ziel. Wir wollen nicht nur hier auf der Insel bleiben. Die Idee, dass sich in Prag etwas anbauen lässt und wir ein wenig autarker sein können, soll sich auf landwirtschaftliche Nutzflächen in Prag oder weitere ungenutzte Gelände ausweiten.
Diese längerfristigen Ziele ließen sich nicht allein mit ehrenamtlicher Arbeit erreichen, fügte Žiha hinzu. Den eigentlichen höheren Zweck eines Gemeinschaftsgartens hätte das Projekt aber allein mit seiner Existenz schon erfüllt.
Dahinter steht auch ein philosophisches Prinzip, nämlich wie der Mensch zur Natur zurückkehren und sich mit frischen und lokalen Nahrungsmitteln versorgen kann. Dies ist wichtig in der heutigen Zeit, in der wir etwas genügsamer sein und unsere Bedürfnisse und Ansprüche an den Planeten zügeln sollten.
Alle Informationen zur Metrofarm, einer möglichen Mitgliedschaft oder auch Patenschaft für ein Huhn gibt es auf Tschechisch und auf Englisch unter www.metrofarm.cz. Mit den Gemeinschaftsgärten in Prag endet auch schon unsere heutige Sendung. Auf unserer Homepage und unserem Facebook- und Twitter-Kanal halten wir Sie natürlich weiterhin zu den Entwicklungen des Zugunglücks von Domažlice auf dem Laufenden. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon hat sie Lisa Gerd begleitet. Auf Wiederhören und naslyšenou.